Während Thomas in einer Jugendbandendimension verschollen ist, unternehmen Jan und Stefan einen Ausflug zur Jahrtausendwende. Denn sie sind die Silbervögel und das ist die neue Dimension.
Hallo, meine lieben Freunde. Hier sind wieder die Silbervögel, immer noch gefangen in der Jahrtausendwende, beziehungsweise in den frühen 2000ern. Und in dieser neuen Dimension begrüße ich mal wieder meinen Podcast-Partner, den Jan. Hallo Jan.
Hallo, Hörer und Freunde der Silbervögel.
Wir haben das Schloss des Schreckens, den schrecklichen Mokwum und jetzt auch die Drachenmenschen Ezatla überlebt.
Der Mokwum ist das Schlimmste, das Schrecklichste.
Absolut. Das ist der härteste Gegner, mit dem Jan Tenner es jemals zu tun bekommen hatte.
Der war sehr hart.
Richtig.
Stefan meinte, die Folge war nur 30 Minuten oder so lang und ein paar zerquetschte. Habe ich gedacht, mir kam sie vor wie 2 Stunden, vor allen Dingen dieser dumme Mokwum-Kampf.
Da können sich Zweistein, die Mohas und die Leone eine ordentliche Scheibe Horn dran abschneiden.
Vor allen Dingen, die waren gut geschrieben. Naja, lassen wir das.
Kommen wir lieber zur dritten Folge von Die neue Dimension, die da heißt Fluch der Roboter.
Spannend. Wird es noch schlechter als mit dem Mokwum? Wird es vielleicht sogar besser? Ja, nach dieser Folge wisst ihr mehr.
Bam. Korrekt. Beginnen wir mal wieder mit dem altbewährten Muster, die Sprecher. Wir beginnen mit den Sprechern und da teilen wir uns heute die Arbeit, denn wir haben in diesem Hörspiel tatsächlich nur 2 neue Sprecher, nämlich den Helmut Gauss und den Benjamin Nico Sablik. Jan, ich lasse dir den Vortritt. Was kannst du mir über den Helmut erzählen?
Ja, der Helmut, deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und natürlich Sprecher von Hörspielen und Hörbüchern, der hat tatsächlich zuerst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Dann hat er sich der Schauspielerei verschrieben und war als Synchronsprecher unter anderem in Filmen wie Pretty Woman als Stimme des Schauspielers Jason Alexander. Den kennen die Seinfeld-Fans als George. Und der hatte ja auch eine tragende Rolle in Pretty Woman. In Pulp Fiction war er die Stimme von Christopher Walken. In Star Wars Episode 1 bis 3 und den Klon war die Stimme von Samuel L. Jackson als Mace Windu. Schon nicht schlecht. Und in Serien war er unter anderem in Emergency Room, Prison Break und CSI Miami. In der deutschen Synchronfassung von Zoolander, Lee Gauss Donald Trump, welcher sich selbst darstellte, seine Stimme. Er synchronisierte auch Liam Neeson, unter anderem in Schindlers Liste. Als Synchronsprecher kennen wir ihn weiterhin. 1980 Benjamin Blümchen tatsächlich als Zoowärter Karl. Nicht zu fassen.
Ja, dass der Karl erstmal von irgendjemand anderem gesprochen wurde.
Ja, aber Moment mal, da steht 1980 Zoowärter Karl. Das ist ja nicht die Stammstimme, oder? Ich bin jetzt nicht so vertraut mit Benjamin, aber Karl ist mir ein Begriff. Ich habe ihn jetzt nicht erkannt. Da müssten die Benjamin Blümchen-Fans, die zuhören hier.
Also, Zoowärter Karl wird üblicherweise von Till Hagen gesprochen.
Aha.
War auch schon mal bei der Klassikserie als ein Soldat von Zweistein zu hören. Und in Der neue Superheld ist er der Erzähler.
Ah, so wird ein Schuh draus. Moment, die Stammstimme von Karl von Benjamin Blümchen ist der Erzähler von Die neue Dimension. Nee, Der neue Superheld.
Korrekt, Till Hagen spricht Zoowärter Karl bei Benjamin Blümchen. Also ist da meines Wissens nach die Stammstimme. Jedenfalls, wenn ich an Zoowärter Karl denke, denke ich sofort an Till Hagen. Und dann denke ich sofort an Yu-Gi-Oh! Da spricht er nämlich Pegasus, Yu-Gi-Boy. Und okay, in Birnenkuchen mit Lavendel, das ist ein Kinofilm, wo es um Autismus geht, da spricht er den Hauptcharakter.
Birnenkuchen mit Lavendel.
Korrekt, das ist ein Film über Autismus.
Wow. Fantastisch.
Bilder der französischen Provence, wenn mich nicht alles täuscht.
Fantastisch. Gewöhnlich kenne ich solche Sachen, aber solche abgefahrenen Titel, aber das ist mir neu. Danke, Stefan, habe immer wieder was gelernt.
Bitteschön. So viel also zu Helmut Gauss, ist ja 1944er Jahrgang, ist also, ja, alteingesessen. Der Benjamin Nico Sablik ist dagegen relativ jung, der ist 1988er Jahrgang und ist bekannt als Synchronsprecher für Andrew Garfield, also Spider-Man, und Daniel Radcliffe, also Harry Potter.
Oh. Okay, also
Was?
Stammsprecher von Daniel Radcliffe.
So scheint es, ja.
Habe ich die Harry Potter? Ja, die meisten habe ich auf Englisch gesehen. Ah, okay.
Wie gesagt, wir können also auch wieder sagen, hochkarätige Auswahl für Folge 3.
Oh ja, also da haben sie doch, also da an den Sprechern gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Da haben sie sich echt nicht lumpen lassen.
Ja, schauen wir mal, wie es mit dem Rest aussieht, denn jetzt kommt das Cover. Auf dem Cover sehen wir rechts, und er nimmt so die Hälfte des Bildes ein, Jan Tenner, der seine linke Hand auf Lauras linke Schulter gelegt hat. Und Laura scheint sich auch so ein bisschen an Jan anzuschmiegen. Also die scheinen sich hinter einer Säule zu verstecken. Die beiden blicken kritisch auf einen humanoiden Roboter. Also er sieht halt aus wie ein Blechmann, also ein humanoider Blechmann. Mit einem roten Umhang, mit einem menschlichen Gesicht, und er hält in seiner linken Hand einen Kelch hoch. Und hinter dieser Robotergestalt sehen wir einen Brunnen, der wohl in einer Art gotischen Stil gehalten ist. Also es ist so ein Becken, da haben wir so eine Art Gargoyle-Kopf, aus dem Wasser rauskommt. Und im Hintergrund sehen wir mehrere Roboter, die sich in Reihen aufgestellt haben, und die haben allesamt auch Kelche erhoben. Wiederum im Hintergrund sehen wir wieder mehrere Buchstaben und Zahlen abfolgen, womit wohl wieder auf die Matrix angespielt werden soll.
Kreativ. Vor allen Dingen den Film Matrix gab es ja schon vorher. Das heißt also, da sind sie nicht so tief in die MacGuffin-Trickkiste reingekommen. Aber ich finde, dieser Hauptroboter mit dem roten Umhang könnte auch problemlos als Römer durchgehen.
Also ich gebe dir insofern recht wegen des roten Umhangs, aber ansonsten eher nein. Die
Ja, der
Römer.
Helm vielleicht mit dem.
Ja, der Helm,
Ah,
den
ja.
kann man da durchgehen lassen, aber da fehlt halt noch der ganze Federschmuck. Und normalerweise haben die Römer auch rote Hemden getragen. Die mussten ja immer so 50 Kilo mit sich rumschleppen. Waren auch bekannt als die Packesel des Marius, weil sie so viel zu schleppen hatten. Und da jetzt so eine Ganzkörperrüstung zu tragen, das wäre halt nicht praktisch gewesen. Es sieht halt mehr aus wie eine Art Ritter.
Ja, Ritter, Römer, da wollen wir mal nicht so sein. Aber ist ja nicht so wichtig.
Wie wirkt denn das Bild auf dich?
Wie es auf mich wirkt. Es ist interessant, weil, also ich habe es ja gerade gesagt, ob es jetzt Römer oder Ritter ist, sei mal dahingestellt. Wenn der Titel nicht Fluch der Roboter wäre, ich würde diese Figuren nicht unbedingt als Roboter erkennen. Es könnte genauso gut jemand in kompletter Metallrüstung sein, denn das Gesicht ist ja komplett sichtbar. Auch der Umhang spricht nicht gerade dafür. Und der ganze Hintergrund, dieser Brunnen, du hast ja schon gesagt, Stefan, im gotischen Stil, so ein Kelch dabei, das ist was, was ich nicht unbedingt mit dem Roboter assoziiere, mit so einem futuristischen Style. Deswegen finde ich das schon mal ganz interessant. Das heißt, Fluch der Roboter, ah, dann muss das ein Roboter sein. Sie könnte aber genauso gut hier aus dem alten Rom oder aus dem Mittelalter stammen.
Oder
Und
aus
diese Roboter.
Sparta. Jan und Laura kommen dorthin. Und Angst ist so, ihr bedroht meine Leute mit dem Tod. Ihr droht einem irdischen Kundschafter? Das ist Ketzerei! Das ist Wahnsinn!
Das
Wahnsinn ist
ist.
Atalan!
Ja, sowas in der Art. Das macht es schon mal recht interessant, finde ich. Die Roboterarmee im Hintergrund, die du als solche beschrieben hast, die sieht sehr schemenhaft aus. Wie gesagt, wenn das nicht der Titel nicht Fluch der Roboter wäre, könnte das genauso gut, was weiß ich, die Terrakotta-Armee sein oder halt mit ein bisschen, genau, die Terrakotta-Armee mit ein bisschen Chrom dran.
Ja, und es erinnert auch irgendwie an eine kirchliche Zeremonie. Da ist ja auch noch sowas Hellbraunes mit dabei. Man könnte meinen, dass das so Art Gesangbücher oder so etwas wären.
Genau, deswegen, das ist ein interessanter Mix. Und du, was denkst du?
Also ich muss sagen, ich habe bei diesem Cover damals wie auch heute nichts empfunden. Ich habe es gesehen, ich habe gedacht, ganz interessant, hören wir uns doch mal die Folge an. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, ich wäre dafür, dass wir es rausfinden. Kommen
Ja.
wir zum Klappentext.
Der Klappentext.
Ein schwarzes Loch schleudert Jan Tenner und seine Freunde mit dem Raumschiff Silbervogel in ein völlig unbekanntes Universum. Um zurück in ihre eigene Welt zu gelangen, müssen die Freunde eine geheimnisvolle Matrix vervollständigen. Dazu fehlen 6 Zeichen. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Auf dem Planeten Atalan herrschen Roboter, die früher einmal Menschen waren. Auch General Forbit verwandelt sich allmählich in einen Roboter. Wird es Jan Tenner gelingen, den General und die Bewohner von Atalan zu retten? Und wo ist das dritte Zeichen der Matrix?
Tja, Stefan, was sagen wir dazu?
Spoiler!
Das ist Spoiler!
Spoiler! Ein neuer Catchphrase von uns. Schön.
Ja, ja.
Schlimm, ganz schlimm. Sie verraten 2 wesentliche Sachen, die ich im Hörspiel sehr cool finde, dass man da so rangeführt wird, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und ich kann es wirklich sagen, weil ich habe mir das Hörspiel jetzt nochmal angehört, nach vielen, vielen Jahren, und den Klappentext nicht vorher gelesen. Und so neutral ich da sein konnte, fand ich das ganz coole, ja, Reveals. Das ist aber alles kaputt, wenn man sich den Klappentext vorher durchliest. Das ist doof.
Ja, wo ist bloß die Kunst, in einen schönen Klappentext zu schreiben?
Aber wir hatten ja auch schon mal Spoiler in der Classic, so ist es ja nicht.
Ja, also es ist dann schon Jammern auf hohem Niveau.
Aber ich finde es besser, wenn man das nicht weiß.
Also ich fühle es ähnlich. Man hätte da ein Mysterium aufbauen können. Sie werden von humanoiden Robotern begrüßt, die sehr freundlich mit ihnen sind, doch sie scheinen ein dunkles Geheimnis zu hüten. Könnte dieses Geheimnis mit der Matrix in Verbindung stehen?
Warum schreibst du keine Klappentexte, Stefan?
Och, ich habe ja den für Tequilas Verrat geschrieben. Gehen wir in die Folgenbesprechung richtig rein. Es gibt 12 Szenen und dieses Hörspiel hat 36 Minuten. Das heißt, wir werden pro Szene durchschnittlich 3 Minuten haben.
Oh Mann, das Hörspiel, das bewegt sich ja vorwärts wie ein Düsenjäger. Shot!
Ja, ja. Und wenn Sie in einer Grube landen mit einem Mockwurm, dann müssen Sie mit einer Räuberleiter raus.
Ah, diese scheiß Mockwurms.
Ja, ja, diese Mockwurms, die sind überall und nirgends. Wie sagst das? Fangen wir einfach mal an. Der Erzähler berichtet, was sich in der letzten Folge ereignet hat. Unsere Helden suchen noch 4 Teile einer Matrix und müssen noch 5 Planeten bereisen. Und in Szene 1 sind sie auf dem Planeten Atalan angekommen. Und Jan bemerkt eine Stadt bzw. Siedlung und möchte in der Nähe landen.
Stefan, darf ich dich ausnahmsweise mal ganz kurz unterbrechen? Ich wollte es gerade schon zum Eingang sagen, denn jetzt kommt ein noch größerer Spoiler.
Oh.
Die sagen ja, noch ahnen sie nicht, dass Zweistein ihnen diese Falle gestellt hat. Verdammt nochmal! Also direkt am Anfang, ne? Klappentext und die ersten paar Sekunden, das spoilern die direkt ohne Ende. Und das prangere ich an.
Es ist halt einfach das komplette Mysterium von Anfang an zerstört.
Ja, und das wieder das hatten sie, ich glaube, wir hatten das ja für Folge 2 durch eine teuflische Falle von Zweistein.
Genau.
Also, hä? Und jetzt noch ahnen sie nicht, dass Zweistein komplett dahinter steckt. Damn it! Das finde ich nicht gut.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Okay, jetzt darfst du weitermachen, Stefan.
Womit wir zur ersten Szene kommen. Unsere Helden sind auf dem Planeten Atalan angekommen. Jan bemerkt eine Stadt bzw. Siedlung und möchte in der Nähe landen. Laura meint, dass die Bauweise an die Gebäude von Alunda erinnere, also der erste Planet. Und Forbit verharmlost das war ja doch ungefährlich. Und Futura hofft, dass die Bewohner friedlich sind, was den General zu einem negativen Kommentar veranlasst. Mimo fragt, ob das Landemanöver eingeleitet werden soll, was Jan bejaht. Mimo bemerkt zugleich, dass die Bewohner Atalans zu ihrem Schiff unterwegs seien. Sie seien unbewaffnet, kybernetische Wesen wie er. Die anderen so, also Roboter. Diese winken, woraufhin die Freunde die Schleuse öffnen und mit ihnen reden wollen. Mimo soll aufpassen und Forbits Bitte nach Waffen wird von Jan abgetan mit:
General, wir brauchen keine Waffen.
Was meinen Sie, Professor Futura?
Von mir aus tun Sie sich keinen Zwang an, mein Freund.
Aber wehe, Sie sagen dann wieder eingefleischter Militarist zu mir.
Wieso? Man gönnt sich ja sonst nichts.
Also gut, dann eben nicht.
Sie kommen draußen an und genießen die frische Luft. Dann schließt sich die Schleuse und die Roboter verneigen sich vor Jan und den Freunden. Und einer von ihnen kommt näher und verneigt sich. Er stellt sich ihnen vor. Willkommen, ihr Fremden, die ihr von den Sternen zu uns gekommen seid. seid herzlich begrüßt in unserer bescheidenen Welt. Es ist Angsor, der Präsident Atalans. Er lädt sie ein, bei ihnen zu bleiben und hat schon Unterkünfte vorbereitet. Die Truppe setzt sich in Bewegung und Laura äußert ihr Misstrauen gegenüber Angsor, er sei zu freundlich. Jan geht es ähnlich, aber er will wissen, was dahinter steckt. Futura und Vorbild genießen die Atmosphäre und dann kommt es zwischen Jan und Angsor zu folgendem Austausch.
Sagen Sie, Angsor, gibt es hier eigentlich nur Roboter? Keine Menschen wie wir?
Ganz recht. Wir sind eine glückliche Republik von Robotern. Darf ich euch zu einem kleinen Festmahl einladen, meine lieben Freunde? Jan und Freunde möchten nichts von dem Essen haben und flüstern, woraufhin Angsor fragt, was los ist. Und mit Zwischenmusik kommen wir dann zur zweiten Szene.
Also, ich habe da so ein paar Anmerkungen. Zum einen, räumen wir es mal von hinten auf. Ich glaube, du kannst dir denken, was ich jetzt sage. Gibt es hier keine Menschen wie wir? Stefan, wo ist das Antenna-Team gerade?
Auf einem neuen Planeten.
Und wo ist dieser neue Planet?
In einer neuen Dimension.
Ja, warum fragt er dann Menschen wie wir, verdammt nochmal? Das zieht sich so durch dieses Ganze. Das ist so, wie wenn bei Raumschiff Voyager, die sich wundern, dass die da keine Menschen treffen. In ihrem Delta-Quadranten oder was immer das ist. Ich bin kein Trekkie. Aber naja,
also sagen wir es mal so, es gibt ja, wie ein Planet Leben entwickeln kann, es gibt die sogenannte Goldilocks-Zone. Man könnte das jetzt auf die Evolution runterbrechen, dass sich das Leben ähnlich entwickeln könnte. Aber ja, ich merke schon.
Stefan, komm hier nicht mit Evolution. Das ist mein Fachgebiet. Das ist. Aber selbst wenn ich keine Ahnung von Evolution hätte, in der Classic ist das etabliert. Die haben auf keinem anderen Planeten Menschen gefunden. Selbst auf dem Planet der tausend Wunder sagen sie, wenn das ein Mensch ist, kann das nur einer sein. Und das brechen die hier vollkommen auseinander. Und das finde ich schade.
Ich glaube, die einzigen, die wirklich an Menschen rankommen, sind halt die Einwohner des Dunklen Imperiums. Und auch da ist es so, die können Tausende von Jahren alt werden. Also so wirklich Menschen sind es auch nicht.
Nee, das ist schon etabliert. Das ist ein, wo Fantasy mit reinkommt. Richtig. Oh, jetzt haben wir die Klassik ein bisschen gespoilert. Aber gut.
Wir haben nicht viel gespoilert.
Ja, aber das ist echt, das finde ich passt. Da passt die neue Dimension wieder nicht auf die Klassik. Aber ich habe auch etwas Positives zu berichten. Du wirst es nicht glauben.
Ja.
Die Interaktionen im Antenna-Team wirken etwas natürlicher. Also das wird immer besser. Das steigert sich jetzt in den Folgen. Und auch die Sounds sind ziemlich gut.
Dem schließe ich mich an, wie die Roboter halt kommen und sich so aufbauen. Also es macht schon Spaß, da irgendwie zuzuhören.
Ich bin ja schon froh, dass die keine Transformers-Sounds genommen haben.
Das wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen, wenn Angsor sich in einen LKW verwandelt und die dorthin gefahren hätte. Und ja, gibt es hier noch Menschen so wie wir auf diesem Planeten? Nein, aber neben uns, den guten Angsor-Bots, gibt es noch die Deceptor-Xaxis und die sind richtig böse.
Aber gut, die Robotstimme von ihm ist schon sehr Klischee, oder? Ja, ich finde es noch okay, aber... Ja.
Das ist in Ordnung.
Sind ja schnell mit dem Unterkünfte vorbereiten. Da landet einfach so random ein Schiff und schon haben die Unterkünfte vorbereitet.
Ja, hat wohl gedacht, juhu, Freunde sind da. Und hat ja bestimmt keine bösen Hintergedanken dabei.
Ich gerade sagen, ob die was im Schilde führen? Nein, nein.
Bestimmt nicht.
Aber der Planet ist wieder wie die Anlage auf Alundar, auf dem ersten Planeten. Und was sagen wir dazu? 1A kreatives Worldbuilding.
Wer die Ironie in Jans Stimme findet, darf sie behalten.
Ja, aber schon wieder. Die hatten da echt keinen Bock, irgendwie die Planeten besonders abgespaced zu machen. Tja. Und ganz wichtig, warum kann Mimo hier Waffen scannen und nicht bei den Echsenmenschen?
Wahrscheinlich waren die Waffen der Echsenmenschen zu primitiv für Mimo. Das ist wie zwei Steine mit der Atombombe. Ja. Da darfst du nicht mit dem Anruf kommen.
Wenn die Roboter jetzt Speere haben, hä?
Ach, Mimo weiß doch. Also kybernetische Einheiten werden doch keine Schusswaffen oder sowas Primitives wie Speere haben. Jan.
Genau. Oh Mann. Aber hier können wir noch einen Running Gag einbauen, Stefan. Also, dass der jetzt plötzlich Waffen scannen kann und vorher nicht, das ist natürlich ein ganz gravierender Hörspielfehler.
Hörspielfehler.
Hörspielfehler. Und meine Cold Mirror-Interpretation ist nicht so gut, aber die Hörer, die es kennen, wissen es. Die drei.
Alle drei, genau.
Doch, machen wir weiter.
Genau, die zweite Szene. Der Erzähler berichtet, wie Angso die Helden in ihr Quartier führt. Jan und Freunde essen aber nichts. Und in der Nacht brechen Jan und Laura auf, um sich in der Roboterstadt umzusehen. Laura misstraut Angso immer mehr und sie fragen sich, was er haben möchte. Und Laura fragt sich, wer diese Roboter erschaffen hat, worauf Jan meint, dass sie sich selbst gebaut haben könnten. Sie hören einen Ast knacken und entdecken jemanden in den Büschen. Sie hören dann jemanden weglaufen und stürmen ihm ins Dickicht hinterher. Aber der Flüchtling stürzt und hält sich sein Knie. Er weint und sagt, als Jan und Laura näher kommen: Geht vor, ihr Dämonen! Verschwindet!
Keine Angst, Kleiner. Sehen wir aus wie Dämonen?
Nein, das nicht. Aber ihr wart bei Angsor zu Gast. Ich habe es gesehen.
Dann hast du auch unser Raumschiff gesehen. Wir sind erst gestern gelandet.
Raumschiff. Meint ihr den großen Vogel aus Silber?
Ja, unser Raumschiff heißt Silbervogel. Wir sind keine Dämonen. Mein Name ist Jan Tenner und das ist Laura.
Ist sie deine Frau? Oh,
Nein.
du bist wunderschön, Laura. Danke. Sag uns, wie du heißt. Er stellt sich als Roxin vor. Jan fragt, wen er mit Dämonen meint. Das sind natürlich die Roboter. Laura begutachtet Roxin und stellt fest, dass sein Fuß verstaucht ist. Sie behandelt ihn mit dem Anti-Verletzungsserum des Professors. Und kaum behandelt, berichtet Roxin, Angsor dient Xarxas und ist in Wahrheit grausam. Der tyranniert alle mit seiner dunklen Magie. Und damit meint er, ja, die Menschen, die in den Wäldern rings um die Stadt leben, denn die Dämonen lassen sie nicht mehr in ihre Häuser. Die Roboter haben ihnen alles weggenommen und die Menschen versklavt. Sie müssen eine riesige Statue des Xarxas bauen und wer sich weigert, der wird verflucht. Und auf Sians Frage, was das heißt, will Roxy nichts sagen, weil er Angst hat, selbst verflucht zu werden. Jan hält es zunächst für Unsinn, aber Laura lenkt beschwichtigend ein. Und dann erzählt Roxin ihnen von regelmäßigen Treffen im Tempel des Xarxas außerhalb der Stadt, wo sie ihn anbeten und seine Kräfte erhalten. Jan fragt, ob er sie dorthin führt, und Roxin bejaht das, aber nur, wenn sie ihm und seinen Leuten helfen. Und morgen Abend möchten sie sich wieder mit ihm hier treffen, das bitte gut merken. Und so zieht Roxin seiner Wege. Laura mag ihn, und als sie sich zurückschleichen, sehen sie fünf Roboter, die zwei Menschen aus einem Versteck zerren. Die Roboter verprügeln sie, und dann sagt einer: Ihr habt euch zum letzten Mal gegen Xarxas und Angsor aufgelehnt. Jan sieht dann, wie der Roboter eine riesige Spritze aufzieht. Laura will den Menschen helfen, aber Jan mahnt sie zur Vernunft, denn sie können nicht helfen. Die Menschen verwandeln sich in Roboter. Entsetzt rennen Jan und Laura vor den Robotern davon und werden gesehen, womit wir zur dritten Szene kommen.
Wie, Antenne haut nicht direkt drauf. Das haben sie aber nicht erklärt, warum. Es sind ja nur fünf. Und zum Glück zielen sie schlecht. Bam, alle weg.
Sagen wir es mal so: fünf, dann noch zwei Menschen, die sich verwandeln, dann sind es schon mal sieben Roboter. Hätte er jetzt das Power Serum, dann hätte er gegen 10 Roboter kämpfen können.
Unsinn, der hat doch sieben. Das ist doch keine Zahl für ihn. Power Serum hin oder her.
Ja, hat
Da
mal
ist er.
sieben auf einen Streich getötet.
Ja, oder vier Touchdowns in einem Spiel.
Genau.
Wir bei Referenzen sind.
Und das passt ja auch
Stefan.
sehr gut. Laura ist ja rothaarig.
Oh Gott.
Und er hat ja auch noch zwei schöne Kinder.
Oh Gott. Ja.
Also, die Parallelen sind sichtbar. Und wenn man jetzt noch
Völlig.
einen Hund ins Antenna-Team integriert hätte,
Oh Mann. Aber ich habe
dann
noch
noch
eine
die
schöne
fiese
Referenz.
Bibliothekarin, wo Jan sich damals ein Buch ausgeliehen hat und das zurückbringen muss. Ja, jetzt kommt alles ans Licht.
Aber man könnte ja sagen, dass die jetzt so ganz untypisch fliehen und nicht draufhauen. Widerstand ist zwecklos, hä? Hä? Na? Na? Siehst du, was ich da gemacht habe?
Wir sind die Borg.
Richtig. Ja, das hat mich sehr an die Borg erinnert, aber es ist schön, wie der Roxin da die Story erstmal anteased. Ist sehr spannend. Man will wissen, wie es weitergeht.
Absolut.
Und das wird dich besonders freuen, endlich mal Motivation zu helfen.
Ja, das war bis jetzt nicht so der Fall, dass die Helden da großartig Motivation
Außer bei
hatten.
Lyra, aber auf die war der Jan ja irgendwie, ja doch so ein klein, vielleicht so ein kleines bisschen scharf.
Ja.
Aber ich habe da noch eine Sache zu Roxy.
Was hast du zu Roxin zu sagen?
Kannst du es dir nicht denken?
Was denn?
Ein Mensch, ein Junge.
Stimmt.
Ich brauche gar nichts mehr zu sagen, oder? Ich habe das schon. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Aber gut.
Bisschen mehr Abwechslung. Man hätte diesem Planeten zum Beispiel zwei Sonnen geben können, sodass sich die Vegetation anders entwickelt hätte und dann hättest du da was richtig schön Abgespacedes draus machen können.
Oder sag, sie haben eine blaue Haut. Oder ich sage ja nicht, in der Classic war alles super abgefahren und andersartig, aber egal. So, jetzt sage ich nichts mehr.
Machen wir, also wie gesagt, ich sage, wir sollten uns das mit morgen Abend erstmal merken, denn wir kommen jetzt zur dritten Szene. Die dritte Szene wird ohne Erzähler eingeleitet. Und der Professor ist fasziniert von der Transformation durch ein einziges Serum. Aber als er anfängt, sich im Dialog zu verlieren, sagt Jan das hier.
Ehrlich gesagt, Professor, die Physik interessiert mich derzeit nicht die Bohne.
Und Laura möchte den Einwohnern helfen, während Forbert für Abflug ist. Aber dagegen ist Jan auch, denn dann können sie das dritte Zeichen vergessen. Jan will sich den Tempel in der darauffolgenden Nacht ansehen, während Futura besorgt ist, weil die beiden entdeckt wurden. Und Laura bemerkt zwei Roboter, die sich vor ihr Quartier gestellt haben. Worauf es zu diesem Austausch hier kommt.
Vielleicht ist das der Room Service.
Scherzkeks, mit Angsos Freundlichkeit ist es jetzt sicher vorbei. Laut Forbit seien sie jetzt Gefangene wohl. Und Jan bleibt jedoch besonnen, weil sie mit den Robotern fertig werden, denn sie seien ja nur Maschinen. Daraufhin sagt Futura, natürlich, mit dem Elektroneutralisator aus meinem Koffer. Aber sie möchten noch warten, weil sie nicht wissen, ob das auch funktioniert. Und mit Zwischenmusik geht es in die vierte Szene.
Dass Sie einen Elektroneutralisator dabei haben. How convenient.
Also, das ist so klassisches Jan-Tenner-Trash, dass der Professor gerade an einem Serum arbeitet, das vor einer Woche oder so fertig wurde oder gerade eben, und mit dem sie halt dieser Gefahr begegnen können.
Das finde ich ja nicht schlecht, aber dass der jetzt irgendwie, jetzt kommt der Koffer auch noch dazu, als tolles Plot-Device. Aber ich habe noch was anderes. Der Professor ist fasziniert davon, dass durch ein Serum eine Umwandlung stattfinden kann.
Das ist Biochemie.
Ja, aber was sagen wir dazu?
Hörspielfehler.
Das ist die ganze Sache von Professor Futura. So wird er vorgestellt und das ist der Plotpoint von der allerersten Jantenna-Folge. Also da hätten sie echt drauf kommen können, dass das. Wow, ein Serum, das eine Umwandlung vornimmt.
Das ist ja komplett neu, das hatten wir ja vorher nicht.
Wir hatten es jedenfalls nicht, dass da Metall, aber ein Mensch in eine Spinne, Mensch in Cyborg, ich weiß es nicht.
Genau. Kommen wir zur vierten Szene. Der Erzähler berichtet, dass die Freunde vergeblich auf Angsor warten. Der Tag verrinnt und abends wollen Jan und Laura gehen und sie werden sofort von einem der Roboter aufgehalten. Feindkontakt, zurück ins Quartier oder wir.
Oder was? Sprich dich nur aus, aber vorher schläfst du eine Runde.
Das wollen wir doch mal sehen. Jan kann ihn mit dem Elektroneutralisator ausschalten. Sie gehen raus und es ist still, weshalb Laura mutmaßt, dass die Roboter allesamt im Tempel sind. Sie reden über Roxin, dann bekundet Laura ihr Mitleid mit den Robotern und Jan tun sie auch leid. Sie treffen Roxin, der sie zum Tempel führt. Und dabei erzählen sie mit ihm und erfahren, dass Roxins Eltern und dann seine Schwester verflucht wurden. Einzig der Talisman um seinen Hals erinnert ihn an seinen Vater. Durch dichten Wald und einen kleinen Berg hoch geht es zum Tempel. Jans Frage, wer ihn erbaut hat, kann Roxin nicht beantworten. Er soll schon immer da gewesen sein. Womit wir zur fünften Szene kommen.
Tja, warum kein Androiden-Kurzschlussgeräusch als kleine Hommage? Das wäre doch so schön gewesen. Das fand ich so cool in der Invasion der Androiden.
Also ich sag's mal so, das wäre schon sehr cool gewesen, dieses zu haben.
Deswegen ist Invasion der Androiden immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Es ist ja auch diese beklemmende Atmosphäre und die Gefahr und die Helden müssen handeln und es ist Zeitdruck da und das hast du jetzt hier. Ich möchte es einmal mal zu bedenken gegeben. Die wurden gesehen, als sie vor den Robotern abgehauen sind. Und haben einen ganzen Tag in ihrem Quartier zugebracht, ohne dass Angsor und seine Roboter sich mal entblödet haben und die mal aufgesucht und mal so gefragt haben, hey ihr, was habt ihr da gestern gesehen?
Entblödet.
Ja, warum entblöden die sich nicht und tun etwas? Ich bin mir ziemlich sicher, wären die jetzt mit 20, 30 Robotern aufgetaucht, kurz bevor Futura den Elektroneutralisator erwähnt hat, dann hätten die ganz schön alt ausgesehen.
Gar nicht. Die haben doch den Elektroneutralisator, ob es jetzt 2 oder 30 sind.
Naja, wie gesagt, es ist halt... Ja.
Aber stimmt, das dauert ganz schön. Da ist so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen die Dringlichkeit. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass die da einfach dann blöde da rumhängen.
Krass. Und ist auch so eine Frage, was essen die in der Zeit? Was trinken die in der Zeit?
Ach, die sind hart im Nehmen. Außerdem hat der Professor da bestimmt, was weiß ich, einen gebratenen Truthahn im Koffer. Ich weiß es doch nicht.
Bestimmt. An dem hat er den Elektroneutrali noch was getestet, um halt zu sehen, ob das Ding überhaupt funktioniert.
Oder irgendwelche Tuben-Astronautennahrung. Stimmt, aber immerhin haben sie die bewacht. Vielleicht war Angstor ja beschäftigt. Und die haben die gesehen so, jetzt haben sie was gesehen, jetzt bewachen wir sie und heute Abend passiert was. Nee, macht keinen Sinn, stimmt.
Also ja, wie man es dreht oder wendet, es wird ja auch nicht etabliert, was Angstor jetzt großartig macht, dass er da jetzt nichts unternimmt. Der war ja auch so neugierig, also es ist seltsam, muss ich sagen.
Statue bauen für Xaxas, also beziehungsweise die Leute antreiben. Vielleicht gab es ja einen Gewerkschaftsstreit. Und er musste dann die ganze Zeit diskutieren.
Genau, es wurden neue Roboter als Sklaven importiert und das geht nicht, denn der Sklave hat das Recht auf Arbeit und es darf ihm nicht verwehrt werden. Die fünfte Szene. Unsere Helden sind beim Tempel angekommen. Roxin warnt vor den Laserwaffen der Wachen und sie nehmen Gesang wahr, weshalb Roxin vor Angst nicht weitergehen möchte. Und Jan fragt ihn noch, wie Angst so zu einem Diener Xaxas wurde. Roxin erzählt, dass Angstor einst ein großer Gelehrter war, der viel Gutes für die Menschen und den Planeten getan hätte, bis er verflucht wurde. Und ja, unsere Helden gehen dann zu zweit auf den Tempel zu und Jan bedient sich eines alten Tricks. Er wirft einen Stein auf die andere Seite, woraufhin sich die Wachen dorthin umdrehen und Jan schaltet sie beide aus. Wobei Laura Angst vor Jan hat, denn der ist sauer auf die Roboter, weil sie anderen ihre Familie wegnehmen. Und in der Halle hören sie den Gesang und Laura bemerkt, dass unter den aufgeklappten Metallteilen menschliche Augen und Münder sind. Davor ekelt sie sich und laut Jan sei es ein kybernetischer Organismus, halb Mensch, halb Maschine. Es sieht, wie Angstor mit einer Kelle Wasser aus dem Brunnen schöpft und einem der Roboter zu trinken gibt. Und reihum tritt jeder Roboter vor. Da bemerkt Jan auf einmal General Forbit, der sich etwas davon geben lässt.
Da, da, da.
Da-dan. Sie treten den Rückzug an, womit die sechste Szene eingeleitet wird.
Also, dass General Forbit da schon dabei ist, so völlig unerwartet, das fand ich richtig cool.
Dem schließe ich mich an.
Es kam jetzt so, what? General Forbit dabei ist, ja. Und... eine Sache, okay, du hast es gerade gesagt, halb Mensch, halb Roboter, da sage ich jetzt mal gar nichts zu, um unsere lieben Hörer nicht zu langweilen. Die wissen schon, dass das doof ist, hoffe ich. Aber warum hat Mimo das denn nicht geortet? Er hat gesagt, kybernetische Organismen wie er selbst. Und Moment, Mimo ist ja nur aus Metall. Jetzt macht es gar keinen Sinn mehr. Mimo konnte nicht orten, dass das sozusagen Cyborgs sind, sondern wenn ich mich recht entsinne, sagt er in der Szene, das sind Roboter.
Richtig.
Und er hat nicht orten können, dass die auch organisch sind. Das ist aber beinahe ein Hörspielfehler.
Oh nein, ein Hörspielfehler.
Also hast du da eine Erklärung, Stefan? Du kannst dir doch immer so schöne Sachen aus dem Ärmel schütteln.
Also muss ich jetzt passen. Ich würde sagen, dass Mimo vielleicht nur die Oberfläche gescannt hat und nicht in den Kern vorgestoßen ist. Also nach
oder
dem Motto,
so
Menschen, die wie Roboter verkleidet sind, oder vielleicht hat er auch nur einen Oberflächenscan vorgenommen und hat gemeint, ach ja, das sind Roboter. Oder er hat sich gedacht, das sind Cyborgs, aber wenn ich das verrate, nehme ich ja den Freunden die Überraschung. Also sage ich einfach, dass das Roboter sind, sodass der Twist später besonders gut ist. Außerdem werde ich es Laura nie verzeihen, dass sie mir mein Didelit wegprogrammiert hat. Didelit!
Oder sie haben einfach geniale Störsender.
Sie haben ein geniales Tarn- oder Störsystem.
Ja, sie haben eine Störmatrix. Genau, haben wir direkt bei der Matrix dabei.
Genau, Angstor hat die 6 Zeichen schon gefunden. Er kann direkt zu Xaxas fliegen, wenn er das möchte.
Oh Mann. Aber hier, Schwerter aus Licht, Laserwaffen haben die. In welchem anderen Science-Fiction-Universum habe ich das denn schon mal gehört? Mir fällt es gerade nicht ein, Stefan. Kommst du drauf?
Das war wahrscheinlich irgendein Krieg der Trecker. Ich bin mir nicht sonderlich sicher.
Ja, genau, Krieg der Trecker. Ach nee, das war ja letztens hier mit den Bauern auf den Straßen. Das ist wieder was anderes.
Das war der Bauernaufstand von 2024, wenn mich nicht alles täuscht.
Damals, 24, es war nicht alles schlecht, aber wir hatten ja nichts.
Genau.
Aber hier, Kampfgeräusche und die Beschreibungen sind immer noch recht hölzern. Das ist irgendwie, das kriegen sie nicht so gut hin, finde ich. Ja, ich
Ja,
muss.
leider. Und jetzt komme ich mal wieder darauf zurück. Okay, die haben diesen Elektroneuralisator und die Roboter sind in der Überzahl und haben Laserwaffen. Frage ich jetzt wieder, warum haben sie die einen Tag lang da rumhocken lassen?
Naja, aber den Elektroneutralisator hätten sie ja trotzdem gehabt. Also die haben doch offensichtlich jetzt kein Problem mit den Robotern, mit dem Elektroneutralisator. Das heißt, die hätten wahrscheinlich den Kürzeren gezogen. Ach, ich weiß es doch nicht. Aber stimmt. Ich finde das eher problematisch so für diese Dringlichkeit. Aber das ist mir eben nicht aufgefallen, weil sie es einfach nur sagen mit dem Abends.
Genau. Also die hätten, wenn sie jetzt mit Roxin gleich losgegangen wären, dann wäre das nicht das Problem gewesen.
Hätte auch viel mehr Sinn gemacht.
Sehe ich so ähnlich. Wir sind dann bei der sechsten Szene angekommen. Also Futura ist geschockt. Er hat sich mit Forbit gestritten und der ist dann spazieren gegangen. Dann blieb er sehr lange weg und Futura wurde immer unruhiger. Eine der Wachen möchte aufstehen, aber Jan betäubt ihn. Dann kommt der General. Forbit ist sehr freundlich. Und Jan möchte ihn im Auge behalten. Mit Zwischenmusik geht es dann zur siebten Szene.
Okay, da habe ich wenig zu sagen, außer natürlich, der General wird viel zu freundlich. Also das ist sofort vollkommen offensichtlich.
Die Szene ist in Ordnung. In der
Joa.
siebten berichtet der Erzähler, ich zitiere: In der gleichen Nacht beobachtet Jan Tenner, wie sich der General aus dem Quartier schleicht. Zum Schein lässt Jan Tenner ihn gewähren. Weckt aber kurz darauf Laura und Professor Futura. Während der Professor sich sofort zum Silbervogel begibt, verfolgen Jan und Laura den General aus sicherer Entfernung. Sie sehen, wie er Angsors Zentrale betritt und Laura fürchtet sich, dass sie sie dazu zwingen könnten, auch von diesem Wasser zu trinken. Sie lehnen sich dann an die Mauer, hinter der sie Angsors Zimmer vermuten. Aber die Mauer ist aus einer dicken, betonähnlichen Keramik-Metallverbindung und isoliert. Was sollten sie nur tun?
Kein Problem, denn dafür gibt es den Restschallanalysescanner. Der Restschallanalysescanner verfügt über ein Mikro, mit dessen Hilfe Sie einen Floh auf 100 Meter Entfernung husten hören können. Der praktische ergonomische Ohrhörer erlaubt praktisches Abhören. Also zögern Sie nicht. Rufen Sie an unter 0190 6x7 6x7, die heißeste Hotline Westlands, und bestellen Sie noch heute den Restschallanalysescanner.
Preis 199,99 Westmark. Batterien im Preis nicht inbegriffen.
Wie viel ist das in Ostmark, Stefan?
Wahrscheinlich die Hälfte.
Aber wieso haben die dabei? Die haben doch den Koffer von Futura nicht. Ist ja auch egal.
Also, Jan und Laura benutzen den Ristschall-Analysescanner und erfahren dann, Forbit will Angsor den Silbervogel überlassen, damit dieser zu Xerxes fliegen kann. So schnell es geht, wollen sie zu ihrem Raumschiff und Forbit erwarten. Und wie bei den Drachenmenschen kann er auch hier nichts dafür. Auch wenn sich Laura fragt, wie er überhaupt in den Tempel kam. Womit wir dann zur achten Szene kommen.
Ich hatte mir hier tatsächlich Callback aufgeschrieben, Stefan, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, für was das ein Callback war.
Das ist
Wahrscheinlich war
ganz
das.
klar Angriff der Puppenkönigin Folge 34, wo Jan und Laura diese Ohren haben, die sie an Zweisteins Raumschiff anlegen können. Und da erfahren sie dann halt von der Omega-Schleife. Da kommt dieses 99,1% her.
Ja, genau. Die restlichen 0,9%. Ja, das
Denn
könnte
den
ich
Plan kenne
gemeint
ich
haben.
nicht.
Schön, wenn ich meine eigenen Notizen versuche zu entziffern. Aber hier sagen sie auch, wir müssen helfen, nicht wahr?
Ja.
Da haben wir es wieder. Extra für dich, Stefan. Und extra für mich eine betonähnliche Keramikverbindung. Ist ja schön, dass die alles da kennen in dieser anderen Dimension, auch die Materialien.
Ach, das dient wahrscheinlich nur dazu, dass man es sich vorstellen kann. Aber da finde ich, wäre es doch dienlicher gewesen, das doch am Anfang zu beschreiben. Dann kann man es immer vor seinem inneren Auge.
Ja, die waren einfach faul. So.
Kann man so sehen. Also ja, ich nehme es schon einmal vorweg. Wenn ich mir die Handlung als Schreiber angucke, habe ich das Gefühl, dass da halt sehr viel Erstskripte abgegeben wurden und da halt nicht so genau drüber geguckt wurde, um das halt ein bisschen flüssiger zu machen. Es ist jetzt diese, das mit dem einen Tag hat mich halt unheimlich rausgerissen und machen wir einfach mal
rein. Was? Es ist echt interessant, nur mal ganz kurz, wie verschieden wir darauf blicken, das finde ich auch ziemlich cool, weil dir fallen Sachen auf, die mir nicht so auffallen und umgekehrt.
Mhm.
Ganz nett.
Ist halt so, jeder hat so seine eigene Perspektive da drauf. Und bei Akademikern ist es ja auch nochmal so etwas. Das ist halt so Berufskrankheit. Als Germanist, Anglist, Sprachenfan hast du halt da einen ganz anderen Blick drauf. Und du als Biologe guckst dann halt auch eher so auf diese logischen Beschaffenheiten.
Mhm. Ja, und wenn sie jetzt weit entfernt sind, wie wirkt das? Wie hängt das zusammen? Genau. Mhm. Ja, das
genau.
Ist doch gut.
Genau, kommen wir damit zur achten Szene. Jan berichtet Futura, was passiert ist, woraufhin Mimo besagten General schon antanzen sieht. Und Laura öffnet zögerlich die Schleuse und wir kriegen dann folgenden Austausch. Da steckt ihr also und ich habe euch schon überall gesucht.
Wir sie auch, General. Wir drei dachten, wir ziehen lieber in den Silbervogel um. Sicher ist sicher. Naja, und da waren sie weg.
Nun, ja, ich war für kleine Jungs da.
Sie waren bei Angstor und haben ihm den Silbervogel angeboten.
Was erlauben Sie sich, Tenner?
Geben Sie sich keine Mühe. Ich habe es auch gehört.
Was gehört?
Das wissen Sie genau.
Was ist bloß los mit Ihnen, General? Sind Sie schon ein halber Roboter? Oder steckt irgendwo da drin noch der alte Haudegen, mit dem man sich so schön streiten kann?
Warum haben Sie von Angst vor das Wasser getrunken?
Darum. Sie halten uns nicht auf, Tenner.
Ach nein? Lassen wir es drauf ankommen.
Jan, Vorsicht, er greift dich an. Ich werde an Angstors Seite herrschen und euch drei wie lästiges Gewürm auslöschen. Tja, Corbett liefert Jan einen ebenbürtigen Kampf, aber unterliegt schließlich, worauf wir von Jan Folgendes hören.
Wow, das war knapp. Was auch immer in diesem Wasser ist, durch die Dopingkontrolle kommt man damit nicht.
Laura meint, die Transformation zum Roboter habe ihn daran gehindert, Jan niederzuschlagen. Und Funtura entnimmt Corbett Blut und entwickelt dann zusammen mit Laura ein Gegenserum, womit wir dann zur 9. Szene kommen.
Warum hat der General keine sichtbaren Cyberteile oder Roboter? Teile.
Weil er sich gerade in der Verwandlung befand. Also es geht wohl anscheinend nur ganz langsam, dass du ein Roboter wirst.
Okay, und was ich nicht ganz verstanden habe, die Roboterteile, die wir nicht sehen, aber die haben Corbett dran gehindert, Jan zu besiegen.
Also die Transformation zum Roboter hätte gerade begonnen und damit hätte Jan ihn halt ja niederschlagen können.
Das heißt also, wenn er ganz Roboter gewesen wäre, wäre er stärker gewesen.
Könnte sein, aber...
Oder heißt das, als alter General wäre er sogar stärker gewesen? Ist ja eigentlich nicht so dargestellt, aber das könnte man auch so deuten.
Also es ist schwer zu sagen, weil halt Jan und Corbett gegeneinander hattest du... meiner Erinnerung nach nie. Und wenn, dann wurde es halt nie richtig gezeigt, wie beim Drachenkönig.
Ja, ja, dann hat er erst Power Serum. Das ist ja, damit wäre er auch nicht durch die Dopingkontrolle gekommen, von daher.
Richtig, aber sie haben ja auch den Elektroneutralisator, der hier gar nicht zum Einsatz gekommen ist.
Ja, aber du hast es doch gerade selber erklärt. Die Verwandlung ist noch nicht da. Er hat noch gar keine Cyberteile, also bringt auch der Elektroneutralisator noch nichts, oder?
Gucken wir mal, wie ist der menschliche Körper nochmal mit dem Strom aufgebaut? Ich glaube, das hätte doch auch einen Effekt gehabt auf Menschen, oder?
Der Elektroneutralisator?
Ja.
Nö, da müssen nur genug Cyberteile drin sein. Es ist jetzt nicht beschrieben, aber ich bin gütig. Ich gebe dir mal einen Pass. Also das reicht für mich noch nicht ganz zum Hörspielfehler.
Also ich bin auch gnädig. Interessant, beziehungsweise cool wäre es ja gewesen. Corbett überwältigt Jan, indem er zum Roboter wird und dann schalten Laura oder Futura ihn aus. Das wäre dann zum Beispiel auch ganz interessant für die Spannung gewesen.
Ja, aber Jan ist ja so ein bisschen der nicht verlieren kann. Er ist ja unser strahlender Held.
Also so wie ich das...
Ohne die Heldenreise, weil er... Ja.
Also so wie ich das mitbekommen habe, musste Jan in der neuen Dimension immer der Anpacker sein und alles irgendwie anstoßen. Die anderen waren halt
nur Spider. Das hat er aber auch viel in der alten, in der Klassik gemacht.
Ja, aber da fiel es halt nicht so auf.
Und es ist hier, das kann man nicht anders sagen, eine super Leistung vom Vorbildsprecher.
Also der hat es wirklich super rübergebracht.
Richtig gut. Auch die Sprüche sind wirklich nicht schlecht. Also auch wenn du jetzt sagst, wahrscheinlich das erste Skript ist abgegeben worden, aber auch die
Sprüche, die direkt als erstes eingefallen sind, die landen ganz gut.
Also ich zitiere einmal Hemingway: The first draft of everything is always shit. Ich frage mich, was er zu der Kurzgeschichte I have no mouth and I must scream gesagt hätte, denn die wurde wirklich von dem Autor, als er seinen riesigen Roman geschrieben hat, einmal mal so aufs Papier, Zitat des Schreibers, gerotzt. Und diese Kurzgeschichte ist super bekannt, super berühmt geworden. Und sein Roman, den er da geschrieben hat, der kam irgendwie gar nicht an.
Ja, das
ja, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du ein erstes Skript abgibst, es muss ja nicht schlecht sein, aber es gibt dann halt so kleine Feinheiten, die dann halt noch ausgebessert werden müssen.
Ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, das teilweise die Dialoge hier finde ich gut geschrieben und die Sprüche.
Dem stimme ich zu. Die 9. Szene. Futura erklärt, das Wasser ist eine Art atomarer Sprengstoff, chemisch dem Wasser verwandt, aber mit fantastischen molekularen Eigenschaften, die jeden Organismus sofort metallisieren. Tja, Jan hat wieder keine Ohren für Physik und fragt, ob sie das Gegenmittel haben. Ja, das haben sie. Sie können es sogar als Konzentrat in die Quelle im Tempel geben. Laut ihren Berechnungen sollte es wirken. Futura initiiert Forbit das Gegenmittel. Der ist danach wieder ganz der Alte, aber verkatert. Und er erinnert sich noch, dass er sich mit Futura stritt und dann im Tempel war. Forbit bemerkt die Beule am Kopf und bedankt sich bei Jan. Und wir erfahren, Forbit wollte auf eigene Faust herausfinden, was hier los ist. Er fand einen Schluck Wasser ganz gut und nach dem Streit mit Futura sah er draußen einige Roboter und Angso durch die Straßen schleichen. Er ging ihnen hinterher, wurde entdeckt und tat einfach, was sie wollten. Futura stellt 5 Liter Konzentrat her. Und Jan will es in den Tempel schmuggeln, während Laura Roxin aufsucht und ihm alles erklärt. Und unterdessen mimt Forbit den Laboranten. Mit Zwischenmusik geht es dann zur nächsten Szene.
Jeden Organismus metallisieren.
Also gut, dass sie das nicht zum Pflanzengießen benutzt haben.
So kleine Nanobots. Das haben doch die Borg auch so ähnlich gemacht. Die hatten doch auch irgendwie so interne kleine Geräte, die dann, ach, was weiß ich.
Nanomachines, aber Jan.
Ich werde hier sehr an die Borg erinnert, aber es ist ja nett. Und auch der Schlagabtausch zwischen dem General und dem Professor wird immer besser. Sie spielen sich immer besser ein.
Mhm.
Und das macht Spaß, dazu zu hören, wirklich.
So, damit kommen wir zur 10. Szene. In der folgenden Nacht schleicht Jan sich in den Tempel, um dort das Konzentrat in die Quelle zu gießen, und entkommt nur knapp der Roboterprozession. Und Laura ist unterdessen bei Roxy. Das wird alles von dem Erzähler berichtet. Am darauffolgenden Tag warten die Helden, was jetzt mit den Robotern im Standby-Modus passiert. Und erst wenn sie sich einschalten, sehen sie, ob sie wieder normal werden. Forbit fragt warum und Futura erklärt es ihm. Die Roboter trinken schon jahrelang das Hyperwasser. Es ist unklar, ob es bei ihnen so wirkt wie beim General. Mimo schaltet den Bildschirm an, weil er eine Veränderung bemerkt hat. Und sie sehen, wie die Roboter wieder zu Menschen werden. Die Metallteile fallen von ihnen ab und es werden immer mehr. Die Freunde gehen raus, um mit Roxin zu den geheilten Robotern zu gehen. Mit Zwischenmusik geht es dann zur vorletzten Szene.
Die sind im Standby-Modus, nachdem sie das Wasser getrunken haben, was mit dem Konzentrat vom Professor versetzt wurde, richtig?
So scheint es, ja.
Die sind im Standby-Modus und dann, ja. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Warum sind die schwächer als General Forbit, wenn die schon seit Jahren von diesem Wasser trinken? Sollten die da nicht stärker sein?
Das ist eine gute Frage.
Wenn es die schwächer macht, dann wird es ja kein Roboter. Dann bringt es ja gar nichts.
Das ist irgendwie sinnlos.
Ist ja um ein Haar ein Hörspielfehler.
Ja, die 11. Szene. Die Freunde sehen nur noch Menschen. Und dann bemerkt Jan Angsor, der sich auch wieder in einen Mensch verwandelt hat. Und wir bekommen folgenden Dialog zwischen Angsor und Jan. Meine Freunde, wie kann ich euch nur danken? Endlich hat dieser Albtraum ein Ende.
Sagen Sie mir, Angsor, wie konnte das alles passieren?
Es ist alles meine Schuld. Ich war ein großer Gelehrter, zerfressen von Ehrgeiz. Mich dürstete nach immer mehr Wissen, nach neuen Erkenntnissen, versteht ihr?
Was ist daran so schlimm?
Eines Tages landete Xarxas auf Atalan. Ein brillanter Geist. Er besaß ein unglaubliches Wissen, eine unglaubliche Technologie. Er sagte mir, ich müsse nur von dem Wasser trinken und ich würde werden wie er. Ein Betrug. Hat man einmal davon getrunken, wird man zum Roboter und trinkt immer wieder davon. Man kann einfach nicht anders.
Saxas hat das magische Wasser selbst hergestellt.
Das weiß ich jetzt auch. Jetzt, tja, und Roxin und die anderen Atalaner unterbrechen Angsor wutentbrannt. Er war der erste Roboter und soll deshalb bestraft werden. Mit dem Tod. Laura ist gegen Lynchjustiz und Jan geht dazwischen. Angsor ist ein Opfer wie alle anderen auch. Wer auch immer auch ein Roboter war, müsste dann ebenfalls bestraft werden. Und dann stellt sich raus, dass Angsor Roxins Papa ist. Das erkennt er an dem Talisman. Und unter Jubel geben sich Angsor und Roxin die Hand. Und mit Zwischenmusik geht es dann zur letzten Szene.
Ich dachte, die Eltern von Roxin sind erst zu Robotern geworden.
Ja.
Das heißt, zuerst sind die Eltern zu Robotern geworden und dann seine Schwester, richtig?
Ja, er hat seinen Vater nie kennengelernt, seine Mutter hat ihm was erzählt, seine Schwester wurde verflucht und er ist der Einzige von der Familie, der nicht ein Roboter wurde.
Okay, das war drin, er hat seinen Vater nie kennengelernt, richtig?
Ja,
okay, genau. Dann nehme ich das alles zurück. Roxin, ich bin dein Vater.
Nein, das ist nicht wahr, niemals.
Nein. Aber ich finde das super gut. Das finde ich richtig klasse, dass jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass noch ein Konflikt aufgebaut wird. Und jetzt gibt es einen Lynchmob. Bisschen hart. Bisschen hart mal wieder, weil Lynchmob, das ist schon ein anderes Kaliber, aber ich finde es gut.
Ich finde es auch gut, weil ja, die wurden halt jahrelang unterdrückt, mussten Sklavenarbeit leisten. Es ist klar, dass da das nicht einfach mal so vergeben wird.
Aber in vielen Hörspielen ist dann wirklich, es ist alles gut. Und das finde ich jetzt nochmal ein schöner kleiner Twist.
Dem schließe ich mich an, womit wir zur letzten Szene kommen. Der Erzähler berichtet, dass Frieden einkehrt und das Quartett fliegt den Silbervogel zum Tempel. Das Konzentrat wird als Torpedo direkt in die Quelle geschossen und anschließend zerstören sie den Tempel. Forbit schießt erst den Torpedo ab, dann kommt der Laser. Jan fragt, ob sie das Basismolekül des Wassers grafisch darstellen können. Mimo tut es, woraufhin Jan es abscannt. Worum erscheint daraufhin und lobt die Helden, eine Welt von der Tyrannei befreit zu haben. Der nächste Planet, Torox, sei 5 Lichtjahre weiter. Forbit flucht dann noch über kybernetische Monster, was Mimo zum Fluchen bringt, und Jan lobt ihn. Mimo ist schön, wenn auch nur halb so hübsch wie Laura. Und mit einer Abschlusslache endet dieses Hörspiel.
Wo war da der Abschlussgag, Stefan?
Das waren diese kybernetischen Monster.
Also dieses Mimo-Gemecker, was da auch irgendwie digital ist. Ich habe ja sonst den Sound in diesem Hörspiel gelobt, aber der ist grässlich.
Ja.
Ja, und ja, jetzt plötzlich Laserkanone. Im zweiten Teil hieß es noch, der Silbervogel hat keine Waffen.
Genau.
Ich sag's jetzt nicht, aber das ist mir aufgefallen.
Lautlock.
Genau, das ist jetzt besser. Ansonsten wiederhole ich mich hier, ja, das mache ich ja sonst nie. Aber bei dieser Sache mit dem Basismolekül bin ich zwiegespalten. Die Idee finde ich sehr cool, dass da die Matrix drin ist.
Ja.
Dass Jan direkt sagt, ey, mach doch mal das Basismolekül auf den Bildschirm. Das ist wieder, da hat er das Skript gelesen. Also es ist sowieso so kurz. Da hätte man jetzt noch rätseln können. War da nicht sogar so ein Amulett am Angstor? Das wäre jetzt cool gewesen. Ja, das Amulett ist bestimmt das Matrix-Zeichen. Was? Das ist es nicht? Oh, verdammt. Dann wäre auch mal rausgekommen, dass es eben nicht so einfach ist.
Genau.
Und vielleicht hätte irgendjemand anders drauf kommen können. Professor Futura zum Beispiel.
Ja. Richtig, weil Biochemie, das ist ja wirklich sein Fachgebiet.
Lieblingscharakter.
Wer war denn dein Lieblingscharakter?
Oh.
Also ich mach mal den Anfang, bei mir war es Forbit. Die Sprüche, die er bringt, ist großartig und dass man den halt auch mal so einsetzt, fand ich auch gelungen.
Muss ich mich anschließen, auch hauptsächlich wegen der sehr guten Leistung des Forbit-Sprechers, der hier richtig Nuancen einbringt und ja, ganz klar. Und eben auch in der Handlung, weil das so schön ist, wenn der Forbit dann da plötzlich auftaucht und so überraschend. Ja, muss man sagen, das ist der VIP.
Ich genauso.
Zitat der Folge.
Wie sieht's denn mit deinem Lieblingszitat aus?
Was auch immer in diesem Wasser ist, durch die Dopingkontrolle kommt man damit nicht.
Das war mein Favorit, aber ich finde, wie Forbit sagt, ich werde an Angsors Seite herrschen und euch drei wie lästiges Gewürm auslöschen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Du meinst dieses Lachen von Forbit?
Ja.
Ja, das, ja, das ist, ja, kann man nicht anders sagen. Er macht das gut und ja, das trägt sehr zur Stimmung des Hörspiels bei.
Ja.
Fazit und Folgenranking.
Ich finde, dieses Hörspiel bleibt hinter seinen Möglichkeiten halt zurück. Weil du halt, wie gesagt, dieses Rätseln fehlt, dann hätten sie halt dieses mit Jan versteckt es in der Quelle, da hättest du vielleicht noch was Cooles machen können. Da, wie siehst du
Ja,
das?
leider. Also jetzt gerade für das Molekül Idee sehr gut. Ausführung, naja, wieder viel zu schnell. Aber das ist jetzt zu schnell und am Anfang sind sie da, hängen sie da den ganzen Tag rum.
Naja, sie hätten einen Mogwurm noch einbauen müssen. Das Warnblinkzeichen ist in Wahrheit ein Mogwurm und sie müssen seine Hörner scannen.
Oh Mann. Der Mokbum, der wird uns die ganze Serie hier verfolgen. Aber ich finde es bisher am besten von den drei Hörspielen. Und ich konnte mich auch noch erinnern, das konnte mich nicht an viele Details erinnern, weil ich wusste noch, dass ich das auch schon damals ziemlich gut fand. Und über die ganzen Hörspielfehler und Plotlöcher und so kann ich tatsächlich hinweggucken, weil ich finde es spannend. Ich finde es relativ einzigartig mit diesen Robotern.
Ja.
Und ja, da waren genug coole Momente. General Forbes ist plötzlich dabei. Sie finden heraus, oh, das sind Menschen. Dann kommt noch ein Lynchmob am Ende. Ich gebe diesem Hörspiel wirklich und wahrhaftig 8 von 10. Aber auch nur, weil
Wow.
kein Mokum dabei ist.
Mit dem Mogwurm wäre es ja ganz klar eine 10 von 10 gewesen.
Und du?
Jo, bei mir, ich muss sagen, ja, ich finde es in Ordnung. Soweit, dieses mit dem einen Tag hat mich halt rausgerissen. Deswegen verfahre ich halt so ähnlich wie beim Drachenkönig und da war es ja eine 5 von 10 und das ist es hier dann entsprechend auch.
Okay. Wow, jetzt mittlerweile bin ich ja hier, gerate ich ja hier schon in den Lobeshymnen. Da sind wir doch mal
Ja.
gespannt, ob die neue Dimension das so weiterhin durchhalten kann.
Ja. Nun, ihr habt es ja gehört, ich finde die Folgen bis jetzt eher mittelmäßig. Jan findet, dass sie sich langsam steigern. Hoffen wir mal, dass die neue Dimension das beibehält, denn beim nächsten Mal treffen wir die Delfinmenschen auf Torox.
Oh, das Monster von Torox, richtig?
Korrekt.
Schön. Ich bin gespannt. Ich habe in Erinnerung, dass ich die auch ganz gut fand, aber ansonsten weiß ich nicht mehr viel.
Das können wir ja dann rausfinden.
Also, schaltet ein. Ich zähle auf euch.
Genau, da bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Ah, das ist ein Samstagnacht-Referenz. Ich pfeife natürlich nicht auf euch. Also schön, ja,
Ja.
bewerten, kommentieren. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Passt auf
Ja,
euch
und hört
auf,
doch
esst
mal.
euer Gemüse, geht rechtzeitig schlafen und ja, bis zum nächsten Mal.
Esst immer euer Gemüse auf. Tschüss.
Den Fluch der Roboter konnten Jan und Stefan erfolgreich abwehren. Doch kaum haben sie diese Folge überstanden, wartet auf Torox bereits die nächste Überraschung. Werden sie es mit Tomba aufnehmen können? Antworten auf diese spannende Frage gibt es in der nächsten Folgenbesprechung. Heute, morgen oder übermorgen.